Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da starten wir heute mit der Präsidentin der EU-Kommission.
This is Europe's man on the moon moment. The European Green Deal is very ambitious.
In Straßburg hat Ursula von der Leyen heute Mittag ein, zumindest ihren eigenen Worten zufolge, sehr ambitioniertes Maßnahmenpaket für stärkeren Klimaschutz vorgestellt, den Green Deal. Damit soll Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden. Das wäre auch ganz gut, denn neue Zahlen aus Grönland zeigen, dass der Eispanzer dort immer schneller schwindet und den Meeresspiegel immer stärker ansteigen lässt. Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem fragen wir, was eigentlich mit der Energiewende los ist. Die Windenergiebranche in Deutschland geht gerade den Bach runter, obwohl klar ist, dass ohne den Ausbau erneuerbarer Energien kein einziges Klimaziel erreicht werden kann. Und dann haben wir noch einen Vulkanausbruch vor mehr als 2000 Jahren im Programm, der die Geschichte Roms verändert hat. Das alles mit Monika Seinsche. Herzlich willkommen. Der Eispanzer auf Grönland ist bis zu 3 Kilometern dick und er leidet unter den steigenden Temperaturen. Das ist ziemlich beunruhigend, denn wenn man sich vorstellt, dass all dieses Eis schmelzen würde, würde das den Meeresspiegel um 6 Meter in die Höhe treiben. Für die allermeisten Küstenstädte der Welt wäre das das Ende. Soweit ist es noch nicht. Aber die neuen Zahlen zur Eisschmelze, die ein internationales Forscherteam heute in Nature vorstellt, sind trotzdem extrem beunruhigend. Volker Rasek berichtet.
Fast 100 Forscher haben an der Langzeitstudie über Grönland mitgewirkt. Eingeflossen sind die Daten von 11 verschiedenen Satellitenmissionen und auch von Flugzeugmesskampagnen. Eric Rignot, Professor für Geowissenschaften an der Universität von Kalifornien in Irvine, zur Motivation des Projektes.
It's the consortium of all scientists.
Es ist ein Konsortium aller Wissenschaftler weltweit, die auf diesem Gebiet arbeiten. Wir wollten alle verfügbaren Daten auswerten und daraus ableiten, was in Grönland geschieht.
Das Ergebnis ist beunruhigend. Seit 1992 hat Grönland demnach fast 4 Billionen Tonnen Eis an den Ozean verloren. Genug, um den globalen Meeresspiegel um mehr als 1 Zentimeter ansteigen zu lassen. Die Gletscherschmelze hat sich zudem stark beschleunigt. Nach den Daten taut das Eis heute 7-mal so schnell wie noch vor 27 Jahren. Grönland wird dabei gleich von 2 Seiten attackiert. Ein wärmerer Ozean nagt von unten immer stärker an seinen Gletschern. Eine wärmere Atmosphäre lässt sie auch an der Oberfläche tauen.
Mit seinem wachsenden Beitrag zum Meeresspiegelanstieg, wie wir ihn jetzt sehen, folgt Grönland dem Worst-Case-Szenario des Weltklimarates. Gletscher in allen Sektoren der Insel schmelzen. Das Bedenklichste ist die Entwicklung im Norden. Das ist der kälteste Teil Grönlands, wo die Gletscher am langsamsten Richtung Ozean fließen. Auch sie schmelzen inzwischen merklich. Hier lauert die größte Gefahr für die Zukunft, was Grönlands Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels betrifft.
Das bisher kritischste Jahr war 2011. Damals verlor Grönland schätzungsweise 335 Milliarden Tonnen Eis. Der Mittelwert der letzten Jahre lag deutlich darunter und betrug 217 Milliarden Tonnen. Die Forscher machen dafür kühlere Bedingungen verantwortlich, sowohl in der Atmosphäre wie auch im Nordatlantik. Deshalb sei auch der Jakobshafen-Gletscher zuletzt nicht mehr geschrumpft, wie Eric Rignot sagt, einer der gewaltigsten Eisströme auf Grönland. Er liegt im Südwesten der Insel.
Jakobshafen ist zuletzt wieder gewachsen, aber das ist eine Ausnahme. Insgesamt hat sich der Abfluss der Gletscher weiter beschleunigt, auch wenn die vergangenen Jahre für Grönland etwas kühler waren. Das sollte man beachten, wenn man an langfristige Veränderungen denkt.
2012 hatten dieselben Forschungsteams schon einmal Bilanz gezogen. Damals berichteten sie, die Eisschmelzrate habe sich seit Beginn der Satellitenbeobachtungen über Grönland verfünffacht. Nur 7 Jahre später schwinden die Gletscher schon 7-mal so schnell. Andrew Shepherd rechnet fest mit einer weiteren Beschleunigung. Der britische Physiker ist Professor für Erdbeobachtung an der Universität Leeds und einer der Projektleiter.
Mindestens die Hälfte der gesamten bisherigen Eisverluste trat erst in den letzten 5 Jahren auf. Und das nicht nur auf Grönland, sondern auch in der Antarktis. Die Veränderungen gehen jetzt erst richtig los. Wir erwärmen das Klima vielleicht schon seit 50, 60 Jahren. Die Eisschilder auf Grönland und in der Antarktis haben erst nach Jahrzehnten darauf reagiert und auch nur sehr langsam. Aber irgendwann nimmt das Ganze Fahrt auf und lässt sich nicht mehr umkehren. Die Eisschmelze beschleunigt sich immer mehr. In diesem Zustand ist das System im Moment in der Antarktis und auf Grönland.
Die Konsequenzen sind klar. Das Schmelzwasser der beiden Polkappen wird in Zukunft immer stärker zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen und der Weltklimarat seine Prognosen bald wieder nach oben korrigieren müssen, wie Shepard fürchtet.
Wir werden es mit einem Anstieg von 70, 80 oder 90 Zentimetern bis zum Ende des Jahrhunderts zu tun bekommen. Dessen sollten sich die Leute bewusst sein.
Laut Shepard könnten dann 400 Millionen Menschen mehr als heute in Küstenregionen leben, die jedes Jahr überschwemmt werden.
Das Grönlandeis schmilzt heute 7-mal so schnell wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Wenn wir verhindern wollen, dass Millionen von Menschen durch den Klimawandel ihre Heimat oder sogar ihr Leben verlieren, dann müssen wir den Kohlendioxidausstoß massiv senken. Darin sind sich alle Forscher einig. Und weg von fossilen Energieträgern kommt man nur, wenn man die Erneuerbaren ausbaut. Auch darin sind sich alle einig. Trotzdem werden in Deutschland kaum noch Windenergieanlagen gebaut. Und seit 2017 sind in der wichtigsten Sparte der Erneuerbaren rund 35.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Deshalb habe ich mit Richard Hanke Rauschenbach gesprochen, Professor für elektrische Energiespeichersysteme an der Universität Hannover. Ich habe ihn gefragt, ob die Energiewende tot ist.
Also ich würde sagen, die Energiewende ist nicht tot, die ist nur ziemlich stark verzögert. Die Ursache dafür liegt in verschiedenen Faktoren. Ein Punkt dabei ist, dass der Netzausbau zu langsam vorankommt. Dadurch kann sozusagen der Strom aus den entsprechenden Gebieten nicht abtransportiert werden. Und deswegen hat dann die Bundesregierung gesagt, okay, wir können jetzt in diesen Gebieten, in den sogenannten Netzausbaugebieten, so nennt man die, nicht weiter zubauen, solange der Strom nicht wegkommt. Denn die Abregelungen, die bei diesen Anlagen entstehen würden, müssten dann auch wieder bloß alle Bürger tragen. Und das andere ist, dass das Ausschreibungsverfahren für die Windenergie geändert wurde, ein bisschen angepasst wurde. Das läuft jetzt nach einem Ausschreibungsverfahren. Und für die Realisierung dieser Ausschreibungen hat man anfangs eine sehr, sehr lange Frist gewählt. Und so haben dann viele Anbieter dann letzten Endes ein bisschen auf die Zukunft gewettet, haben gesagt, okay, wir müssen erst in so und so vielen Jahren realisieren. Wir bieten jetzt noch niedrigere Preise an, als wir heute hätten machen können. Und das führt dann dazu, dass jetzt eben, nachdem die Zuschläge erteilt worden sind, nicht sofort realisiert wird, sondern jetzt einfach so lange gewartet wird, bis man realisieren muss. Und dadurch ist wie so eine kleine Delle in den Zubau reingekommen, die sich jetzt natürlich am anderen Ende auf die Hersteller auswirkt, mit ganz schlimmen, dramatischen Folgen. Und die Hoffnung ist nun, dass die sozusagen diese Delle irgendwie durchstehen können, überleben können. Aber ich würde nicht sagen, dass deswegen die ganze Energiewende tot ist.
Gibt es denn Regionen in Deutschland, in denen diese Energiewende quasi funktioniert oder in denen das überhaupt funktioniert, dass man auf erneuerbare Energien umstellt?
Also man kann das zum einen für ganz Deutschland beantworten. Wir haben ja insgesamt im Bundesdurchschnitt 35%, so um diese Größenordnung, erneuerbaren Strom im Netz. Und da würde ich sagen, das erste Drittel der Energiewende hat ja schon mal prima geklappt. Wir kommen sozusagen damit klar, konnten dadurch unsere CO2-Emissionen reduzieren und können da im Prinzip auch weitermachen. Es gibt jetzt aber auch andere Gebiete in Deutschland, wo die Energiewende quasi schon viel weiter fortgeschritten ist. Wenn man das also bilanziell, also eine Bilanzgrenze um so ein Gebiet zieht, zum Beispiel um Norddeutschland oder den Norden von Niedersachsen, dort ist quasi die Energiewende schon vollzogen. Dort hat man also erneuerbaren Strom, erneuerbaren Deckungsgrade, die dann schon die 100%-Marke knacken. So könnte man sich jetzt vorstellen, also der ganze Norden von Niedersachsen eigentlich die Energiewende schon geschafft hat. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil der Strom, der dort produziert wird, ist eigentlich für den ganzen Rest der Republik auch gedacht und nicht nur für da oben. Aber da er eben im Moment auch nicht in den richtigen Größenordnungen wegtransportiert werden kann, kann man sagen, dass dort im Norden schon die Energiewende vollzogen ist.
Wenn wir jetzt weiter voranschreiten bzw. weiterdenken, was müsste denn jetzt eigentlich passieren, damit die Energiewende da oben wirklich auf Dauer auch funktioniert und auch in den anderen Teilen von Deutschland funktioniert?
Also man braucht letzten Endes zwei Komponenten dafür. Das eine ist der weitere Ausbau erneuerbarer Energien. Wir müssen also weitermachen, Photovoltaik- und Windenergieanlagen zu installieren. Wir haben im bundesdeutschen Durchschnitt das erste Drittel geschafft. Und wenn man jetzt das zweite Drittel angehen würde durch den weiteren Zubau von Erneuerbaren, kämen dann auch Speicherbedarfe mit dazu. Die hat man bisher nicht, weil man die Flexibilitäten, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Erneuerbaren stehen, im Moment sehr gut durch den deutschen Kraftwerkspark und auch ein bisschen durchs Ausland mit ausgleichen kann. Wenn man aber jetzt in dieses zweite Drittel der Energiewende einsteigt, dann müsste man so einen Tag-Nacht-Ausgleich bewerkstelligen und müsste dann sozusagen in einem gewissen Umfang auch wieder Speicher benutzen, so wie man es in der Vergangenheit schon gemacht hat, und auch weitere Speicher zubauen. Wenn man jetzt noch weitermachen würde, das letzte Drittel, nenne ich es mal, der Energiewende, dort würden wir also dann zu erneuerbaren Deckungsgraden kommen, die dann höher 70-80% sind. Dort müssen wir dann weiter den Speicherbedarf erheblich ausbauen, weil man dann auch sogenannte kalte Dunkelflauten überleben können muss, also Zeiten, wo ich kein solares Dargebot und nur so ein mäßiges Winddargebot habe, aber den Kraftwerkspark auf der anderen Seite entweder nicht mehr habe oder nicht mehr nutzen darf, dann muss ich also über mehrere Tage bis zu ein paar Wochen dann Energie zur Verfügung haben und dafür brauche ich dann erhebliche Speicherkapazitäten, die wir aber in Deutschland realisieren können.
Wenn Sie sich dieses Szenario, das Sie gerade beschrieben haben, anschauen und gleichzeitig die Klimaziele, die die Bundesregierung formuliert hat, anschauen, passt das zusammen?
Nee, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass wir da völlig hinterherhinken. Die Zubaupläne, die wir uns gesetzt haben und die damit einhergehenden Einsparungen von CO2 im Stromsystem, da sind wir einfach völlig hinterher. Das ist aber sozusagen auch auf allen Ebenen bekannt. Man kann sich ein bisschen fragen, woran das liegt. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Politik jetzt mit diesem geänderten Ausschreibungsverfahren sozusagen da letzten Endes eingewirkt hat. Zum anderen auch der Netzausbau nicht vorankommt. Am Ende des Tages müssen wir uns als Bürger auch ein bisschen an die Nase fassen oder ein bisschen hinterfragen. Wollen wir das eigentlich? Stehen wir da dahinter? Denn der Netzausbau kommt nicht voran, weil es eben in bestimmten Regionen auch Bürgerinnen und Bürger gibt, die das halt nicht gut finden, dass dort dann eine Stromtrasse durchgeht. Diese Ausschreibungen wurden verändert, weil sich die Bundesregierung Sorgen gemacht hat, dass die Bürger das nicht mehr so toll finden, die EEG-Umlage weiterhin zu zahlen und damit zunehmende Stromkosten, also für die Endverbraucher, in Kauf nehmen wollen. Das heißt, am Ende des Tages könnte man jetzt sagen, ja, die Politik, die macht das sicherlich nicht alles so optimal, wie es sein muss. Sie reagiert letzten Endes aber damit auch auf die Bürger sozusagen. Wir als Bürger sozusagen müssen das auch pushen, wir müssen das wirklich wollen und dürfen eben nicht ganz im Sinne von not in my backyard dann eben solche Projekte verhindern. Also die Schuld jetzt nur der Bundesregierung zuzuschieben, das wäre aus meiner Sicht ein bisschen zu einfach. Ich glaube, wir müssen uns auch als Bürger ein bisschen an die Nase fassen und uns dahinter fragen.
Richard Hanke-Rauschenbach ist Professor für elektrische Energiespeichersysteme an der Leibniz-Universität Hannover.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF
Forschung.
In dieser Woche geht die Klimakonferenz in Madrid in ihre entscheidende Phase und gleichzeitig findet in San Francisco die größte geowissenschaftliche Tagung der Welt statt, die AGU, das Jahrestreffen der American Geophysical Union. Ein großer Teil der über 20.000 Forscher dort untersucht die Folgen des Klimawandels. Das ist kein Zufall, dass sich Michael Bloomberg, der mit dem Klimaschutz in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf ziehen möchte, ausgerechnet diese Konferenz für eine Rede heute Abend ausgesucht hat. Was passieren kann, wenn sich das Klima ganz abrupt ändert, das stellen britische Forscher auf dieser Konferenz vor. Dagmar Röhrlich hat mit ihnen gesprochen.
Wenn es um Fallstudien zu den Folgen abrupter Klimawechsel geht, sind explosive Vulkanausbrüche das Mittel der Wahl. Binnen Wochen und Monaten greifen sie tief in das System Erde ein, denn sie senken für Jahre die globalen Temperaturen und verändern Niederschlagsmuster. Und diese Veränderungen haben durchaus Auswirkungen in die menschliche Gesellschaft hinein. So wie bei einem Ausbruch des Ätna vor 2063 Jahren.
Wir interessieren uns für die Jahre 44 bis 42 vor Christus. Sie fallen in eine entscheidende Phase der römischen Geschichte, den Übergang zwischen Republik und Imperium.
Morgan King vom College of St. Benedict an der St. John's University ist die Historikerin des interdisziplinären Projekts mit Geowissenschaftlern.
Es geht um einen 100-jährigen Prozess mit mehreren Bürgerkriegen. Und mitten in diesem Übergang im Jahr 44 vor Christus fällt die Ermordung Cäsars mit einem Ätna-Ausbruch zusammen.
Augenzeugen zufolge ereignete sich der Ausbruch am Tag vor der Ermordung Cäsars im Jahr 44 vor Christus. Und sofort danach beginnen Berichte über Klimaeffekte.
Die Römer erzählen davon, dass der Himmel dunkel blieb und die Sonne nicht zu sehen war. Das passt zu einem explosiven Vulkanausbruch. Caesars Erbe, Octavian, der spätere Augustus, eilte nach Rom und als er ankam, war die Sonne von Halos umgeben.
Beides schien den Menschen Zeichen der Götter zu sein, die über den Mord erzürnt und über den Erben erfreut waren. Diese Sicht teilen die Forscher verständlicherweise nicht, sondern verweisen auf den Ätna. Um zu sehen, wie stark diese Eruption wirklich war, haben die Geowissenschaftler Baumringe, Höhlenablagerungen und grönländische Eisbohrkerne untersucht. Letztere zeigen, dass der Ausbruch zu den drei größten in der historischen Überlieferung zählt. Rafael Castro von der University of California in Berkeley.
Der Ausbruch setzte Schwefelaerosole frei, die sich wie ein Schleier in der Atmosphäre verteilten. Sie dämpften das Sonnenlicht und verursachten den Halo, die Nebensonnen, von denen berichtet wird.
Baumringe und Höhlenablagerungen legen nahe, dass die globale Temperatur damals um etwa 2 Grad Celsius abgestürzt ist und dass die größten Veränderungen in Europa auftraten. Und während dieser Kälteperiode gibt es Berichte über Ernteausfälle und Hungersnöte, in Italien ebenso wie in Ägypten, Indien und China.
Offensichtlich gibt es keine Satellitendaten aus dem Jahr 44 vor Christus. Aber wir haben unsere Informationen in ein modernes Klimamodell eingespeist und das Geschehen während der ersten Tage und Wochen nach dem Ausbruch rekonstruiert. Dieses Bild überprüften wir dann mit unseren Auswertungen aus den Klimaarchiven und den historischen und archäologischen Daten.
Und die Übereinstimmung ist überraschend gut. Die stärksten Effekte ergaben sich im Modell ebenso wie in der Realität in den mittleren Breiten, auch weit über Europa hinaus. Der Ausbruch des Ätna vor 2063 Jahren hat also Hunger und Not rund um den Globus gebracht.
Dagmar Röhrlich war das über die Folgen eines abrupten Klimawechsels vor über 2000 Jahren. Wir machen hier im Studio weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
Die Deutschen leiden stärker an Depressionen. Zumindest im Vergleich mit der Bevölkerung anderer EU-Staaten. Das geht aus Daten der EU-Gesundheitsbefragung EHIS hervor, die das Robert-Koch-Institut heute veröffentlicht hat. Demnach kommt bei 9,2% der Befragten in Deutschland eine depressive Gefühlslage vor. Der EU-Durchschnitt liegt bei 6,6%. Mit dieser Quote steht Deutschland auf Platz 2 einer Rangliste von 25 EU-Ländern. Den höchsten Wert von 10% der Befragten mit depressiver Symptomatik gab es in Luxemburg. Nach Darstellung des Robert-Koch-Instituts sind die hohen Werte aber nicht zwangsläufig ein Alarmzeichen. Die Ergebnisse für Deutschland könnten auch davon beeinflusst sein, dass hierzulande verstärkt über das Thema Depression öffentlich diskutiert wird. Die Sensibilität dafür könnte deshalb höher sein als in anderen EU-Ländern.
Das erste voll elektrische Verkehrsflugzeug hat seinen Jungfernflug absolviert.
Und zwar im kanadischen Vancouver. Vom dortigen Flughafen hob ein komplett auf Elektroantrieb umgerüstetes Wasserflugzeug vom Typ DHC-2 zu einem Testflug über den Fraser-Fluss ab. Am Steuer saß der Chef des auf lokale Kurzstreckenflüge spezialisierten Luftfahrtunternehmens Harbour Air. Dieses plant bereits, seine gesamte Flugzeugflotte in Zukunft auf Elektroantrieb umzustellen. Die DHC-2 ist keine Neuentwicklung, sondern eine bereits ältere, einmotorige Propellermaschine. Allerdings wurde ihr Motor gegen einen Elektroantrieb ausgetauscht, den eine Firma namens Magnix aus Seattle entwickelte. Als Stromspeicher dienen Lithium-Ionen-Akkus. Eine volle Ladung reicht für einen Flug über 160 Kilometer.
Auch Dinosaurier hatten Parasiten in ihren Federn.
In Bernstein haben Forscher schon viele ungewöhnliche Funde von Insekten aus früheren Zeiten gemacht. Das jüngste Beispiel stammt aus Myanmar. Dort entdeckten chinesische Paläontologen in 100 Millionen Jahre alten fossilen Harzstücken nicht nur Überreste des Gefieders von Flugsauriern, vielmehr saßen darauf auch noch lausähnliche Insekten, die sich offenbar von den Federn ernährten. Zumindest deuten die starken Mundwerkzeuge der Tierchen und erkennbare Fraßschäden an den konservierten Federn darauf hin. Nach Darstellung der Forscher im Fachmagazin Nature Communications handelt es sich um den bislang ältesten Beleg für federfressende Ektoparasiten.
Der Sauerstoff kam spontan auf die Erde.
Die Erdatmosphäre besteht heute zu 21% aus Sauerstoff. Das war aber nicht immer so. Vielmehr ist der Sauerstoffgehalt im Zuge der Erdgeschichte von nahezu null in mehreren Schüben angestiegen. Bisher wurde das mit einer komplexen Abfolge von biologischen und geologischen Prozessen erklärt. Doch jetzt zeigen britische Forscher der University of Leeds in einer Studie im Fachmagazin Science, Die Sauerstoffanreicherung lässt sich auch als weitgehend spontaner Prozess erklären, als Folge von Rückkopplungen zwischen den globalen Phosphor-, Kohlenstoff- und Sauerstoffkreisläufen. Die neue Theorie ist auch für Planetenforscher interessant, denn sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch anderswo sauerstoffreiche Welten existieren könnten.
Bildhafte Lebensmittellabel helfen bei der Kalorienreduktion.
Auf allen verpackten Lebensmitteln prangen heute Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährwerten. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass Verbraucher sich davon allerdings nur wenig beeinflussen lassen, was sie kaufen oder essen. Britische Forschende liefern im Journal of Epidemiology and Community Health einen Vorschlag, wie das besser gehen könnte. Demnach sollten auf den Labels kleine, bildhafte Symbole aufgedruckt werden, die anzeigen, welche physische Aktivität nötig wäre, um die zugeführte Energiemenge wieder zu verbrennen. Zum Beispiel: Dieser Softdrink enthält 138 Kilokalorien, die man mit 26 Minuten Gehen oder 13 Minuten Rennen wieder verbraucht. Die Studie fasst auch Ergebnisse von Experimenten zusammen, bei denen die Wirkung solcher konkreter Lebensmittellabel auf Probanden getestet wurde. Dabei zeigte sich, die entsprechenden Versuchsteilnehmer reduzierten ihre Energieaufnahme tatsächlich, wenn auch nur im Durchschnitt um knapp 80 Kilokalorien pro Mahlzeit. Nach Ansicht der Forscher sollte die Wirkung aber nicht unterschätzt werden. Selbst kleine Kalorienreduktionen können sich mit der Zeit sichtbar aufaddieren.
Freundschaften verlängern das Leben von Makaken.
Das haben britische Forscher in einer Langzeitstudie auf der sogenannten Affeninsel vor der Küste von Puerto Rico herausgefunden. 7 Jahre lang beobachteten sie dort das Leben von weiblichen Makaken und achteten dabei vor allem auf deren Sozialkontakte. Dabei zeigte sich, jene Affen, die besonders enge Kontakte zu einzelnen anderen Makaken pflegten, was die Forscher als eine Art von Freundschaft interpretierten, hatten ein verringertes Sterberisiko. Statistisch ausgedrückt lag die errechnete Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem bestimmten Jahr sterben, 11% unter dem Durchschnitt der gesamten erfassten Makakenpopulation. Andere Faktoren wie die Summe an Sozialkontakten oder die Akzeptanz einzelner Tiere in der großen Gruppe zeigten viel geringere Auswirkungen auf die Lebenserwartung.
Der Berliner Atomreaktor ist abgeschaltet.
Punkt 14 Uhr hat das Helmholtz-Zentrum Berlin heute seinen Forschungsreaktor BR2 endgültig heruntergefahren. Nach Angaben des Forschungszentrums hat das aus vor allem finanzielle Gründe. Die Wartung der Anlage wurde immer aufwendiger. Somit gibt es jetzt nur noch in München eine vergleichbare Technik, mit der Uran zu wissenschaftlichen Zwecken gespalten werden kann. Alle anderen deutschen Forschungsreaktoren sind bereits stillgelegt. Der Berliner Reaktor wurde 1973 errichtet. Er diente vor allem als Quelle von Neutronen, um damit Materialproben durchleuchten zu können.
Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
Sternzeit, 11. Dezember. Polarlichtfurcht über Neuengland. An jenem Abend, gegen etwa 8 Uhr, erschien am Himmel gegen Ost-Nordost ein helles rotes Licht. Es sah aus, als stünde ein Haus in Flammen. Bald dehnte es sich von Ost nach West über den gesamten Himmel aus, erreichte etwa 43 Grad Höhe und war gleichmäßig hell. So berichtet es eine Chronik aus Neuengland. Zwar hatten Siedler auch schon vorher Polarlichter am Himmel wahrgenommen, aber von dem, das heute vor 300 Jahren leuchtete, ist eine detaillierte Beschreibung überliefert. Damals wusste niemand etwas über die physikalischen Hintergründe dieses Leuchtens. Viele hielten das mysteriöse Glühen für eine Ankündigung des jüngsten Gerichts. Zu einem Polarlicht kommt es, wenn energiereiche geladene Teilchen von der Sonne in die Erdatmosphäre eindringen und mit den Molekülen der Luft wechselwirken. Polarlichter erscheinen als Bänder, Vorhänge oder Dornen aus rotem, grünem, blauem und violettem Licht. Bei erhöhter Sonnenaktivität gibt es auch mehr Polarlichter. Der Name Aurora Borealis, die nördliche Morgenröte, geht auf den französischen Astronomen Pierre Gassendi zurück, der ihn 1621 prägte. Die Cree-Indianer Nordamerikas sahen in dem himmlischen Leuchten ganz entspannt den Tanz der Geister. Die Einwanderer dagegen hielten Polarlichter anfangs stets für Unglücksboten. Weil der Magnetpol der Erde nicht mit dem geografischen zusammenfällt, gibt es auf unseren Breiten in Nordamerika viel häufiger Polarlichter als in Europa. Die Siedler missverstanden dies als himmlische Warnung.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen aus der Wirtschaft und die kümmern sich um die Thomas Cook-Pleite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.